Sie hören den Kurier.
Schatzi, geht's noch?
Was für eine Frage. Aber nur eine von vielen, die sich Paare stellen.
Der authentische Beziehungspodcast zu unserer Kolumne Paradox.
Mit Gabriele Kuhn.
Und Michael Hufnagel. Hallo, mein Name ist Gabriele.
Und ich bin Michael. Seit 23 Jahren sind wir ein Paar und schreiben jeden Sonntag die ironische Ehekolumne Paradox im Kurier. Die gibt's auch als kabarettistisches Programm auf der Bühne und demnächst wieder im Wiener Rabenhof Theater zu sehen.
Dieser Podcast, ja, der basiert auf der Idee, dass wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen. Ein bisschen tiefgehender und auch so manche Probleme und Herausforderungen beleuchtend, und da gibt's jede Menge. Wir plaudern also über Beziehungen, die Liebe und ihre Hürden, all die Höhen und Tiefen des langen Miteinanders, blödeln nicht nur, sondern sagen endlich, was Sache ist. Auch heute laden wir euch ein bisschen ein, bei uns an unserem Küchentisch dabei zu sein, um zuzuhören. Schön, dass ihr da seid, und darum geht's in dieser Folge.
Ja, also zuerst einmal Prost.
Ja, wie immer, wir haben natürlich ein Achtel Weißwein. Was ist es heute?
Ja.
Veltliner, gell?
Nein, ja, immer ich trinke eigentlich fast nur Veltliner mittlerweile, ja.
Aber im Herbst wird es auch Rotwein werden.
Ja, also worum geht's? Die Idee ist, wie man sich vom Beziehungsalltag nicht in die Knie zwingen lässt, um so ein bisschen die Überlebenschance der Liebe zu garantieren oder, sagen wir mal so, zumindest zu erhöhen.
Genau, weil Garantie gibt's nämlich exakt für nichts. Auch für die wunderbare Liebe nicht.
Gerade für die nicht.
Na, gar nicht. Oh, Wahnsinn. Ja, wir sind vor allem auch deshalb auf dieses Thema gekommen, weil wir gerade auf einer Hochzeit waren. Einer besonders schönen, besonders perfekten Hochzeit. Und das war die Hochzeit meines Sohnes bei Sonne und Megawetter. Also wirklich ein Traum.
Ja, perfekter Tag.
Ja, und wenn man da dabei ist, erinnert man sich auch an die eigene Hochzeit.
Ständig.
Ja, ist schon arg, gell? Also man muss ständig rekapitulieren, ständig hat man so eigene Bilder im Kopf. Und dann erinnert man sich auch an die Anfänge der Beziehung, an dieses spezielle Gefühl des ersten Kusses und die ganze Anmutung, dass das Leben wie so ein langer, super romantischer Sonnenuntergang ist. Oder so ein Liebesfilm mit Dauer-Happy End. Naja, eigentlich diese heftigen anfänglichen Liebesgefühle sind wirklich schon was ganz was Besonderes und schon eine sehr wichtige Geschichte. Aber natürlich auch ein Stück Illusion, was auch wichtig ist. Weil wir diese romantischen Gefühle brauchen, damit zwei Menschen überhaupt zusammenfinden, Beziehung entstehen kann und ja, im besten Fall dann auch Kinder. Muss nicht sein, aber es geht dann weiter. Das ist im Grunde die Idee der Evolution. Und der Neurowissenschaftler, das habe ich gelesen, Jean-Didier Vincent oder Vincent oder keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Na, wahrscheinlich Vincent, ja.
Vincent, naja, wenn er schon Jean-Didier heißt,
ja,
wahrscheinlich
Vincent. Also.
Und der hat was dazu super Leibendes gesagt, finde ich. Also pass auf, ich lese das jetzt ab. Ich behaupte, dass am Beginn allen Lebens und der Vermehrung von Zellen auf der Erdoberfläche die Begegnung steht. Genauer gesagt sprechen wir von der romantischen Begegnung.
Genau. Bravo, Vincent. Wenn sie nicht gestorben sind, was?
Jean-Didier ist wirklich besser. Ja,
Jean-Didier.
Ich möchte, dass du Jean-Didier heißt.
Guter Mann, der Jean-Didier.
Jean-Didier Hufnagel, super.
Das meine Mutter hört. Ja, egal. Also wenn sie nicht gestorben sind, dann schweben sie noch weiter auf Wolke 7. So könnte man das jetzt irgendwie fortführen. Aber ich muss schon sagen, leider sind wir nicht in einem Märchen. Und ja, eines Tages wachen wir auf und stellen fest, die rosa-rote Brille, weiß nicht, zumindest irgendwo verlegt haben oder verloren haben. Und dieser Liebesrausch, ja, der ist vorüber. Und auf einmal nervt es uns, wie deppert der Partner oder die Partnerin den Geschirrspüler immer einräumt, zum Beispiel. Ja,
genau.
Oder das Waschbecken nach dem Zähneputzen nicht ausspült. Mhm. Ja. Du darfst die Zahnpastatube zum Beispiel nie zumachen. Aber das ist wurscht, das ist jetzt nicht so wichtig.
Du regst ja immer über den Geschirrspüler auf, da haben wir schon ganze Kolumnen geschrieben drüber.
Ja. Oder dass die Socken auf dem Boden herumkugeln.
Das kannst du sehr gut, ja.
Oder das dass ich dauernd Fleisch essen will, was eh gar nicht stimmt. Ja, aber ist ja wurscht. Ja.
Nee, nicht.
Da. Egal. Das Verliebtsein ist auf jeden Fall so, das flaut irgendwann ab, logisch. Ja, wir fühlen nicht mehr so wie im ersten Liebesrausch und wir benehmen uns auch nicht mehr so.
Na.
Am Anfang, klar, da tut man dann alles, um dem anderen zu gefallen.
Das hast du sehr gut können. Das geht fast bis zur Selbstverleugnung, oder?
Ja, stimmt. Vielleicht auch. Aber nicht nur, wir sehen den anderen ja auch nicht an, wie er jetzt wirklich ist. Ja,
Im ersten Moment, ne?
Ja, am Anfang übersiehst du halt die ganzen Fehler und Marotten und die vielen Rosen von der Kuhn.
Da piepst das iPad von mir immer. Also ich sag nur, wenn es jetzt piepst, dann ist es mein iPad und da kommen irgendwelche Mails rein. Aber wurscht, das mag ich jetzt
nicht. Aber gut, dass du immer vor dem Podcast sagst, dreh dein Handy ab und so, dass wir nicht gestört werden.
Ja, aber ich wusste nicht, dass das Ding da ist. Ja, wurscht.
Ich bin davon, dass ich nicht schuld bin. Das ist ja schon mal was. Ja, also jedenfalls, wir übersehen diese vielen Fehler und Neurosen. Und dazu kommen dann diese berühmten Neurotransmitter im Gehirn.
Ja, genau.
Und mit diesem Dopamin, das habe ich alles gelernt, mit dem kennst du dich aber relativ gut aus, oder?
Das stimmt, da habe ich ganz viel schon geschrieben drüber und auch gelesen, das Dopamin. Dopamin ist eigentlich ein Wunderding. Es ist ein Garant, also wirklich für so High Fly, gerade am Anfang von Beziehungen und von der Liebe und natürlich auch Sexualgeschichten. Ne? Davon gibt es in dieser Phase massenhaft, was zur Folge hat, dass bei Verliebten das sogenannte Belohnungssystem im Gehirn super aktiv wird. Ja, das hat durchaus einen drogenähnlichen Effekt und zur Folge, dass man die Welt als, du kennst das ja, dieses Verliebtsein, dieses alles ist super. Also sogar wenn du mit dem Auto fährst, ist super. Nichts tut weh, nichts ist mehr traurig.
High Fly.
Ja. Und das aber führt dazu, dass die Gegend im Gehirn, also die Gegend im Gehirn, die eigentlich an sich sehr wichtig ist, die für kritische Bewertung zuständig ist, viel weniger aktiv ist. Also man blendet alles, was grauslich ist, aus. Und auch die, wo es um Vernunft geht.
Ja, da tut auch nichts weh. Und nichts macht
gesagt,
traurig.
Es tut nichts weh. Ja, also nix. Außer das Herz tut weh, weil der Geliebte nicht anruft.
Was ich nie getan habe. Also nicht angerufen.
Kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, das ist eigentlich, im Grunde zeichnet sich so die rosarote Brille ab und deshalb tun Verliebte auch oft so völlig verrückte Sachen, die sie normalerweise nie tun würden. Also, keine Ahnung, ich würde jetzt keine Details von...
Das ist ja besser.
Das ist besser. Und die Tücke an der Geschichte, nach so einem Gefühl kann man richtig, richtig, richtig süchtig werden. Was dazu führt, dass man sich so leibend dabei fühlt, dass man sagt, ich würde mich wieder gern neu verlieben und immer wieder neu begehren. Und das sind dann die sogenannten Romanzensüchtler, die permanent auf der Suche nach einem neuen Thrill und einem neuen Abenteuer und einem neuen Kick sind. Und es entweder gar nicht schaffen, eine längere Beziehung zu führen und falls ja, zu Untreue neigen.
Ja, du schweifst jetzt ein bisschen ab, ja, ist in deinem Labyrinth oder deinem Irrgarten der Liebesneuro-Dings-Biologie. Du meinst einfach, Dopamin geht und Langeweile kommt, oder was?
Naja, so schlicht ist es auch wieder nicht, aber ich möchte schon noch ein bisschen vertiefen. Es gibt einen Psychologen und also so einen Uni-Psychologen von der Concordia University, der heißt Jim Faust, und der meinte, dass Liebe eigentlich eine Gewohnheit ist, die sich aus sexuellem Begehren ergibt, da Begehren belohnt wird. Das funktioniert in der gleichen Weise im Gehirn, wie als würden Menschen von Drogen abhängig sein. Und so gibt es dann tatsächlich auch Leute, wie ich es schon erwähnt habe, die süchtig nach diesem Gefühl sind. Die können dann nichts mit Alltag anfangen, also mit Zahnpasta, Socken, bla bla bla. Die wollen immer mehr Kicks, Reizwäsche, bla und Rotwein und romantische Abende und vor allem immer neue Menschen. Aber
Zahnpasta und Reizwäsche schließen einander jetzt nicht aus.
Ruhe. Und wenn sich mit dem Dopamin das dann alles eingependelt hat, ist das dann sicher die größte Hürde für viele frische Beziehungen. Im besten Fall, also wenn es dann weitergeht, was ja oft der Fall ist, gesellt sich nun das sogenannte Oxytocin dazu.
Bitte, heißt jetzt.
Ja, jetzt bin ich sehr wissenschaftlich. Und das wiederum ist das Bindungshormon als Basis für die sogenannte ruhigere Romantik. Das ist der Punkt, wo wir Vertrauen gewinnen und den anderen sehr nahe fühlen. Und dieses Oxytocin schafft auch die Basis dafür, dass wir jemanden, der uns gefällt, tatsächlich treu bleiben können. Und jetzt mit diesem Oxytocin kommt eh noch vieles andere dazu, das mag ich jetzt aber nicht erläutern, neigen wir dazu, Ja zu sagen zu jemandem, zu heiraten, vorher vielleicht zu verloben, wie es jetzt modern ist, und eine richtige Beziehung einzugehen.
Ja, das heißt, wenn man irgendwo woanders unterwegs ist, bei einer anderen Frau, sagt man, statt sie, was soll ich sagen, ich habe leider so ein bisschen einen Oxytocin-Mangel.
Ja, da gibt es Sprays, sag ich nur.
Oxytocin-Mangel. Gut, das also, ist eine richtige Beziehung. Ich weiß, also die echte Beziehung.
Ja.
Mit allem, so wie du meinst, mit allem drum und dran.
Ja? Genau.
Also die Gründung eines gemeinsamen Hausstands heißt das.
Schönes Wort. Hausstandsgründung, genau.
Hausstand, richtig, ja. Hochzeit, Kinder kriegen, wenn es sein muss, und auch diese Phase des Aufbruchs, so in eine
Ausbruchs, das heißt jetzt ein freudscher Versprecher, gell?
Aber wie lustig eigentlich,
ja.
Stimmt, ja. Ich wollte Aufbruch sagen, aber ich meine wirklich Aufbruch. Die Phase des Aufbruchs, so in so eine gemeinsame Zukunft, die vergeht halt dann irgendwann. Also ich habe irgendwann einmal gelesen, dass Menschen, die sich mit dem Phänomen Ehe beschäftigen, und damit meine ich jetzt nicht die Pfarrer oder Scheidungsanwälte oder Standesbeamtinnen, sondern richtige Forscher, die sagen, dass die romantische Liebe tatsächlich von Dauer sein kann.
Ich bin auch überzeugt, glaube ich schon.
Ja, die Pfarrer sind es auch immer. Ja. Die Liebe lebendig halten heißt das. Ja, also um genau zu sein, ein netter Gedanke, aber die Frage ist schon, wie geht das? Wie geht's?
Ja, ja.
Reicht da jetzt ein bisschen, dass man sagt, ein Candlelight-Dinner pro Woche und pfeift schon? Ja, oder die roten Rosen, Kaminfeuer, Strandspaziergang, Hand in Hand, ist das schon?
Ja, das ist schon wichtig. Also ich finde, ich möchte es nicht missen. Also ich habe schon gern rote Rosen, sage ich nur, gell, an dieser Stelle. Und auch ein Kaminfeuer, es kommt eh bald wieder. Es sind nette Zutaten, aber ich glaube, wenn man es vertieft, so wie wir das jetzt im Podcast tun, geht es tatsächlich um eine Art Kultur. Also eine Kultur des Zusammenseins, eine Kultur bewusster Liebe. Dazu muss man im Grunde ja überhaupt einmal bereit sein. Nämlich sich auf die Liebe als Lebenskonzept einzulassen und sie als, wie soll man sagen, ja, als Gesamtkunstwerk verstehen, die eben keine High-Fly-Garantie bietet, sondern eher so ein sanftes Segeln auf einem zunehmend ruhigen See ist. Ja, schon, das ist ein gutes Bild. Also da ist nicht mehr so, wow, was
du immer für Bilder machst.
Hau ich mich rein und so.
Sanftes Segeln auf einem ruhigen See.
Na, das stimmt. Das ist kann auch manchmal fahren. Aber gut, das haben wir noch nicht so weit. Also für Gemüter, die immer ihren Spaß im Außen suchen und glauben, sie versäumen, damit leben, ist es sicher sehr schwierig. Ich glaube, da könntest du was dazu beitragen.
Wozu jetzt?
Zu dem, was ich gesagt habe. Also sag was. Sag was.
Warte, da brauche ich erst einen Schluck. Weil
ich auch.
Du könntest aber auch was dazu beitragen. Ja, das nur nebenbei. Ja. Aber wurscht, dann sage ich halt was dazu. Ja, es gibt sicher immer wieder die Momente, in denen wir uns auf diesem ruhigen See, um jetzt in deinem Bild zu bleiben, dass wir uns da fragen, ob es nicht ein bisschen mehr und mehr, also mehr mit und mehr mit H,
ja, ja,
sein
ja,
darf.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
Ja, und das ist sicherlich von mehreren Faktoren abhängig, zum Beispiel, was man vor einer längeren Beziehung schon erlebt hat, von der Persönlichkeit, der eigenen Geschichte und den damit innewohnenden, verbundenen Mechanismen. Es gibt sicher Menschen mit mehr Erlebnishunger, die immer, immer auf der Suche sind nach etwas und diese Suche dann halt auch manchmal damit befriedigen, indem sie ausbrechen.
Ja, jetzt sind wir beim Ausbrechen.
Jetzt aufbrechen. Kommt das Ausbrechen, genau. Indem sie aufbrechen, nein, ausbrechen. Und
ja, woraus?
Ne, ausbrechen aus dem Alltag, ja, so rein in die Romantik und in die Intensität, weil das halt irgendwie spannend ist. Und ich denke, das ist sicher auch etwas, auf das man sich im Laufe von Jahren gefasst machen sollte. Und wenn es dann so weit kommt, dann ist es natürlich eine Frage, so, und wie geht man jetzt damit um? Wie viel Ausbruch duldet der Partner oder die Partnerin? Das ist die Frage. Und wenn man jetzt ein bisschen weitergeht, was sagt uns denn der Wunsch nach Ausbruch? Und wie können wir diese Botschaft für die eigene Beziehung dann auch irgendwie nützen, also transformieren auch, um sich diese eigene Persönlichkeit vielleicht noch einmal ein bisschen genauer anzuschauen? Manche wollen halt alles.
Das stimmt.
Also sie wollen auf der einen Seite Sicherheit, Verlässlichkeit, Ruhe, aber auch eben immer wieder mal was anderes, Neues, Intensives. Es ist halt tückisch. Ja. Und je mehr man aber von genau diesen Elementen im Rahmen einer Partnerschaft eben auch, und das ist jetzt das Entscheidende, zu zweit unterbringen kann, sagt sich leicht, aber egal, je mehr man das kann, desto besser ist es natürlich. Es ist halt nur wichtig, und das ist, glaube ich, wieder der entscheidende Punkt, sowas auch zu äußern oder äußern zu dürfen.
Absolut, na unbedingt, das sage ich auch. Also wobei das natürlich verdammt wehtun kann, aber es ist halt manchmal so, es verändert sich, man selbst verändert sich, man sieht vielleicht was von außen, man entdeckt in sich was Neues. Also irgendwann fühlen wir ganz sicher neue Bedürfnisse, wenn man spürig ist, wenn man bei sich ist. Also man will vielleicht manchmal auch ein bisschen was anderes und das mit sich herumzutragen, wie ein großes Geheimnis, das ist sicher keine gute Idee. Das sollte schon auch der andere wissen, damit man davon auch vielleicht was verhandeln kann. Also in dem Sinn, dass man sagt, ich möchte da gern was leben oder ich möchte da gern was verändern. Wie können wir das gemeinsam machen? Ja,
das ist schon trotzdem hohe Kunst. Weil das
ist hohe Kunst. Also
muss man schon sagen.
Wir sind schon auch in sehr tradierten, eingefahrenen Muster da gefangen.
Ja, Schatz, ich will mal was leben.
Ja.
Ah ja, okay, gut, dass wir drüber reden. Ja.
Gut, ja. Also ich glaube schon, dass man sich von der Idee, Liebe sei eine Art Non-Stop-Märchen, in dem Prinzessin und Prinz glücklich, treu, zufrieden in den Sonnenuntergang reiten, besser lösen muss. Und vielleicht gibt's sowas. Also natürlich gibt's sowas. Ich kenne schon solche Beziehungen, aber das ist schon rar. Oder die Menschen schauen nicht genau hin. In Wirklichkeit schaut's ja so aus. Die Verehrung eines anderen Menschen wird irgendwann an irgendeinem Moment abgelöst vom Erkennen.
Ah, jetzt kommt der Vortrag. Ich kenne
ja,
ich weiß jetzt nicht, was jetzt kommt, aber ich wusste
ja. Erkennen, das bedeutet, dass der andere eben auch seine Geschichte mitbringt, seine Charakterzüge, sein Wollen, seine Persönlichkeit, sein Sehen. Und nicht nur dieses amöbenhafte wir schaffen das auch. Und das ist wichtig, das wollte ich sagen, das anzunehmen ist wahnsinnig wichtig, also darauf einzugehen, weil es, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass eine spannende Reise sein kann, wenn man sich darauf einlässt, die dann nicht aufhört. Also eine gängige Liebesformel gibt's, glaube ich, gar nicht, auch wenn das immer wieder Wissenschaftler behaupten. Vielmehr braucht es, finde ich, eine realistische Einschätzung statt völlig überzogener Erwartungen. Also der Traum von dieser ewig währenden Leidenschaft und Geilheit, sagen wir es ehrlich, ist das stimmt so nicht. Das ist ein viel zu hoher Anspruch. Liebe.
Du Geilheit, sagst du einfach so.
Liebe, Podcast, ich rede jetzt von Liebe. Die hat eine ganz andere Qualität. Das meint für mich, ich bin für dich da, ich sehe dich, ich nehme dich so an, wie du bist, ich lasse dich aber auch immer wieder frei, damit du auch ohne mich sein kannst, wie du bist. Boah, das klingt echt super idealistisch.
Na, ich sage, ich kenne ja den Vortrag schon und das ist wirklich großes Gedankenkino.
Ich rede vom
Ideal.
Ja. Ja, das müssen wir ja. Also ich sag's gleich, wir haben das nicht geschafft. Aber egal. Dazu gehört eben auch, dass wir uns mit dem Gegenüber immer wieder neu auseinandersetzen müssen. Klammer auf, das haben wir schon geschafft. Weil es am Ende ja auch eine Auseinandersetzung mit einem selbst sein kann.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ich weiß es. Oh ja. Also das ist
oft viel wichtiger, dass man, sich selbst sich auseinandersetzt.
Aber wenn die gemeinsame Welt nur mehr aus automatisierten Alltagshandlungen besteht, aus Sicherheit, aus angenehmen Gewohnheiten, aus eingefahrenen Ritualen, ja, die braucht's zwar, aber wenn es nur mehr sowas gibt, dann kann es wahnsinnig heikel werden, dass die Sehnsucht nach was anderem, nach einem Ausbruch da wächst, wenn sich alles so einfriert, das ist nur verständlich. Wenn wir aber in einer Beziehung bleiben wollen, brauchen wir, das ist ein richtig schöner Gedanke, ein Glück der Fülle, wie es der Philosoph, und jetzt haben wir wieder bei einem Spezialisten, Wilhelm Schmidt, so schön formuliert.
Der ist aber einfach zum Aussprechen, der Glück Wilhelm Schmidt.
Glück der Fülle, da zwei Ü, herrlich, liebe ich. Fülle in allen Schattierungen, ein Kaleidoskop gelebter und gewollter Erfahrungen, ja, positiv wie negativ. Also das ist nicht nur ja, weil auch negative Erfahrungen und negative Emotionen uns sehr lebendig machen können, weil wir, ja, wie ich es gesagt habe, über uns selbst und den anderen was lernen und dann was weitergeht. Über Beziehungsarbeit haben wir ja schon gesprochen. Immer wieder anders und ja, immer wieder neu. Und das ist, finde ich, das bringt auch wieder so ein bisschen Spannung und Romantik in die Beziehung.
Ja, man glaubt ja gar nicht, dass man über die Jahre dann in allen möglichen auch schwierigen Situationen, wie viel man da eigentlich lernt. Also jetzt nicht nur über den anderen, sondern auch über sich selbst. Ja. Aber es gehört auf jeden Fall insgesamt so ein bisschen Polarität dazu, also etwas Gegensätzliches, dass man eben nicht immer alles zusammen macht, zusammenfühlt, aufeinander pickt und so, du weißt, dass man sich eben irgendwie unterscheidet und das schafft auch eine gewisse Spannung, also jetzt durchaus im doppelten Sinn. Und letztendlich ist Liebe, also Tag für Tag für Tag für Tag, auch immer so eine Frage der Entscheidung. Will ich das so noch? Will ich das in dieser Form? Will ich das auf diese Art? Ja? Liebe kann ja auch andere Wege gehen und trotzdem bleiben. Also das ist schon was, was viele vergessen. Wir leben alle in einer Art zu einem Beziehungsideal. Klar, das gibt die Gesellschaft ja auch vor. Also so ein sehr festes und ein sehr starres Modell, das sehr wenig oder kaum Abweichungen zulässt. Und das ist, finde ich, manchmal ein bisschen schade, weil es manchmal vielleicht...
So unflexibel ist, ja.
Ja, für manche passt es eh, aber ich glaube halt manchmal braucht es genau diese Abweichung, damit man auch so Reizpunkte kriegt und damit das alles auch irgendwie lebendig bleibt.
Weil man das Gefühl hat, man lebt. Man lebt ja. Man ist noch nicht tot. Und trotzdem sollte man uns irgendwie gefühlsmäßig auch immer wieder an den Anfang erinnern. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Also wenn wir jetzt wieder zurück zu der zum Hochzeitswochenende gehen, finde ich schon, da kommen dann so Gedanken auf, wie was hat uns eigentlich zusammengeführt? Warum ist der Funke bei uns übergesprungen? Was hat uns so fasziniert aneinander?
Ja, da brauche ich mir keine Gedanken machen, weil das tust du eh ständig. Also du,
ja, aber du auch.
Das ist, ja,
aber du faselst ja auch immer davon.
Ich fasel mal grundsätzlich nicht. Ja.
Also, nein, aber was sich das in Erinnerung...
Aber du redest sehr, sehr gerne über die Magic Moments.
Na du nicht, du spielst ja wahnsinnig gern unser erstes Lied mir immer vor. Na wurscht. Gut. Sich in Erinnerung zu rufen, ja. das kann auch sehr lebendig machen. Ich finde es wichtig, also wirklich wichtig.
Ja, es ist eh.
Und da, wenn wir von Kultur reden, ist es eine Erinnerungskultur und es ist eine Form, Gefühle zu kultivieren. Solange wir dazu und zu diesen ersten Gefühlen immer noch Ja sagen können und sagen, ja, so tät ich's wieder machen. So lange werden wir uns auch immer und immer wieder daran erinnern und können daran anknüpfen. Ja? Und du sagst ja bitte immer auch bei unserem Kabarett am Schluss, du würdest es wieder so machen.
Genau.
Bitte gilt es jetzt noch.
Die Kunden kann man gar nicht oft genug heiraten. Ja, das stimmt eh.
Ja, blöd wird es nur, wenn das nicht mehr so ist.
Ja, okay. Aber trotzdem, eins schimmert da schon durch, also von nichts kommt nichts, das kann man schon so sagen. Also das ist auch schon immer wieder, wie ich gesagt habe, eine Entscheidung. Also ein Bewusstsein, das wir entwickeln und leben müssen und zwar wirklich jeden Tag. Ja. Dazu gehört diese gelebte Hinwendung, auch wenn das manchmal irgendwie fast utopisch ist, aber man muss sich dann dem immer wieder besinnen. Und dass man den anderen immer wieder versucht, auch in einem neuen Licht zu sehen. Ja. Also das ist bei dir sehr ausgeprägt, dass ich dich immer wieder in einem neuen Licht sehe. Also die überrascht mich immer wieder aufs Neue, auch nach so langer Zeit. Ja. Also auf jeden Fall sich mit dem Gegenüber auseinandersetzt, ja, und dann nachfragt und nachhakt. Ja.
Ja, nicht nur, was gehört noch dazu, so ein bisschen Romantik oder Liebesknisteln reinzubringen? Ich glaube, es geht auch um Berührung. Ganz arg, man lebt eigentlich in einer berührungsarmen Zeit, weil wir ja ständig unser Smartphone lieber berühren als unseren Partner und keine Ahnung. Der Alltag frisst uns auf, wir vergessen es einfach. Also es geht um liebevolle Zuwendung, sodass man seiner Partnerin und seinem Partner damit zeigt, ich sehe dich, ich will dich, du bist in meinem Leben, ich will dich spüren, ich in deinem. Und natürlich auch nicht nur sexuell erotisch, sondern auch in dem Sinn, dass man einander emotional spüren möchte. Also diese Gefühle. Das heißt, ich hole dich ab und du mich. Und was ist los? Was schwirrt in deinem Kopf herum? Was brauchen wir? Und auch wenn es vielleicht ein bisschen unbequem ist, weil vielleicht unbequeme Antworten kommen. Und was auch wichtig ist, Respekt. Was man auf keinen Fall tun sollte, die eigene Liebe mit der Liebe anderer Paare.
Ja, das passiert aber so häufig. Und
ja,
das ist
echt tückisch. Und schon gar nicht mit irgendwelchen Filmen, die man sich abends reinzieht. Also wir schauen eh wenig Liebesfilme, sondern eher Actionfilme. Ja, also es gibt viele Shades auf... Es gibt viele Shades of Love und in jeder Beziehung viele Arten, diese Liebe zu leben.
Stimmt, das hast du jetzt wieder mal sehr schön gesagt.
Super, ja. Schlusssatz.
Du sagst immer die schönen Sachen, ich tue immer nur so für mich hin.
Brabbeln,
genau. Aber jetzt interessiert mich, was denn unsere liebe Hilde Fehr, also ihres Zeichens.
Die muss es wissen.
Paarcoach Trechamon dazu zu sagen hat. Ja.
Verliebt, verlobt, verheiratet. Und was dann? Hallo, ich bin die Hilde Fehr, Paarcoach, und ich liebe es, hier ein paar Gedanken dazu zu stellen. Also, frisch verliebt bedeutet, körperlich gesehen, wir stehen unter Drogen. Wir haben wie eine rosarote Brille. Ein Gehirnscan von einem Heroinsüchtigen unterscheidet sich von einem Hirnscan eines frisch verliebten Menschen nicht, ist nicht zu unterscheiden. Jetzt kann man sich das so vorstellen, irgendwann wird diese Dopaminausschüttung und so weiter, andere Hormoneausschüttung eingestellt und dann bleibt die Realität, der Alltag, das Einkaufen, Windeln wechseln, Geschirrspüler einräumen übrig. Und dann hat man als Partner, also normalerweise so das Gefühl, hey, ich bin betrogen worden, der andere, die andere hat mich angelogen, weil der, die ist ja gar nicht so, wie sie, wie er getan hat. Die Wahrheit ist, wir haben es nicht sehen können aufgrund des Dopamin. Und dann in dieser Phase, die ist entscheidend darüber, ob wir in die Trennung wieder gehen oder ob wir die Verliebtheit in eine reife Liebe wachsen lassen können. Jetzt ist es aber so, dass wir medial und in der Kindheit lernen, so diese Mythen, der Prinz auf dem weißen Pferd, der die Frau rettet, die Prinzessin allzeit bereit, sich untertänigst zu fügen und so weiter und so fort. Und was daraus sich ergibt, ist, dass man schlussendlich, wenn man in so einer Zweifelphase ist als Paar oder als Teil des Paares, dass man sich fragt, ist er überhaupt der Richtige? Ist sie überhaupt die Richtige? Und falls Sie da irgendwelche Zweifel haben sollten oder Ihre Kinder in diese Phase kommen, habe ich drei Antworten dafür. Erstens einmal, er, sie ist der Richtige, weil Sie mit diesem Partner die größte Wachstumschance haben. Der zweite Punkt ist, wir haben heute ein neues Beziehungsmodell, nämlich das auf Augenhöhe. Und wie geht Beziehung auf Augenhöhe, wo es wirklich darum geht, was brauche ich, was braucht der andere, was kann ich dem anderen geben von dem, was er braucht und mir es trotzdem gut geht, dafür gibt es kaum Role Models. Das heißt, das ist ein neues Terrain. Und der dritte Punkt ist, wir können Beziehungsglück lernen und wir müssen es lernen. Bitte, bitte, bitte. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin 58. Ich habe bis kurz vor 50 mir gesagt, nein, ich muss nur den Richtigen finden. Nein, ich habe mit 50 noch nachgelernt, weil man mit jedem Partner dieselben Themen wiederkriegt und zum Teil vielfach verstärkt. So, was habe ich nachgelernt? Das erste war Selbstliebe. Wenn wir uns selbst lieben, dann können wir den anderen ganz anders lieben, weil wir selber satt sind. Wenn wir selbst im Mangel sind, wenn wir uns nicht schön finden, wenn wir uns nicht liebenswert fühlen, wenn wir uns nicht wertvoll fühlen, dann stehen wir immer in der Forderung. Du da drüben, gib mir ein Kompliment, gib mir 10 Komplimente, nein, ist nicht genug, gib mir 20. Sag mir, dass ich wertvoll bin. Sag mir, dass ich schön bin. Sag mir, dass ich liebevoll bin. Und wenn es ganz blöd hergeht, nimmt man das Kompliment dann nicht mal an. Also, Selbstliebe ist ein absoluter Grundpfeiler, den man sich in einem Moment seines Lebens erarbeiten oder einfach wie ein Wunder da sein lassen kann. Der Selbstwert genauso. Der zweite Punkt ist, in diesem Prozess kann man sich selbst irrsinnig gut neu kennenlernen oder überhaupt kennenlernen. Weil was ganz wichtig ist, auch für Beziehungen, dass wir diese Klischees hinterfragen, dass wir auch hinterfragen, ob wir einfach nur dagegen sind, weil das ist auch genauso keine Freiheit. Also wichtig ist wirklich, dass er und sie lernen, sich zu fragen, wer bin ich? Was brauche ich? Was macht mich glücklich? Und dass es da eine Neugierde gibt für sich selbst, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, für den anderen. Die Neugierde für den anderen, dass wir immer und immer und immer jeden Tag aufs Neue neugierig sind und neu hinschauen. Nicht mit diesem, ah, ich weiß eh schon, was er sagt. Ah, ich weiß eh schon, was sie will. Und so weiter und so fort. Das erlebe ich in meiner Praxis täglich. Und das stimmt nie. Weil wir nur die Rolle kennen, die der andere glaubt, spielen zu müssen. Und wenn wir uns wirklich neu kennenlernen und miteinander reden, und da meine ich jetzt wirklich noch vertieft miteinander reden, also nicht nur einfach ein Date ausmachen, jede Woche Kindersitter nehmen und reden und dann über die Organisation reden und aber über den Beruf und über die Nachbarn und die Politik. Ich meine wirklich darüber reden, was jeder fühlt. Weil es kann sein, dass sie ein Wunschkind kriegen und nachher völlig überfordert sind. Und es ist so wichtig, das aussprechen zu können, sagen zu können, du, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr zu Hause bleiben, ich möchte wieder arbeiten gehen. Bitte bleib du mal zu Hause. Der andere sagt, nein, ich will auch nicht zu Hause bleiben. Also egal, welche Situation dann entsteht, sie müssen es wissen. Sie müssen wissen vom Gegenüber, was fühlt mein Gegenüber mit Kind? Was fühlt mein Gegenüber damit, dass es nicht klappt mit dem Kind? Was fühlt mein Gegenüber damit, dass wir jetzt ein Haus kaufen, dass wir kein Haus kaufen? Was fühlt mein Gegenüber damit, dass ich Sport mache, er kein Sport macht? Egal, um welches Thema es geht. Was für Ängste habe ich? Und was für Ängste hat mein Gegenüber? Für was schämt sich mein Gegenüber und traut es sich nicht zu sagen, für was schäme ich mich? Und in dem Moment, wo sie anfangen, solche Gespräche zu führen, abseits von den Masken, wo sie glauben, schwach sein zu müssen, wo sie glauben, stark sein zu müssen, wo sie glauben, es alleine schaffen zu müssen. Wenn sie das schaffen, dieses größte Risiko ever einzugehen, jeden Tag aufs Neue, jeden Tag zu besprechen, und wenn es ist, du, wenn du da in die Arbeit gehst und da so viele tolle Frauen sind, ich habe richtig Angst um dich, muss ich das haben? Wenn man solche Themen, solche Ängste, auch Scham mit dem Partner auf eine liebevolle, lebenswerte Art und Weise bespricht, schafft das Verbundenheit, also Verbundenheit und Sicherheit und Lebendigkeit. Weil was unser Herz fühlt, das ist jeden Tag überraschend. Auch ich mit 58 bin immer wieder überrascht. Was? Das fühle ich gerade. Wow, das wusste ich nicht. Und wenn man das teilt mit dem Partner, dann ist eine unglaubliche Lebendigkeit in eurem Zwischenraum und eine Verbundenheit. Und man wird als Partner bester Freund und beste Freundin. Und auf der sexuellen Ebene wird es immer schöner, weil man ja auch in Worten immer intimer wird und immer näher und sicherer und verbundener wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, egal ob schon lange verheiratet oder gerade kurz vor der Heirat, dass Sie Ihre Beziehung zu einem Feuerwerk machen. Ganz liebe Grüße, Ihre Hilde Fehr.
Ja.
Wie immer, sehr gute Gedanken.
Gut, ja. Finde ich spannend. Sie hat recht. Die nehmen wir jetzt mit, oder? Und? Jetzt? Was machen wir jetzt?
Weiß nicht. Jetzt nehme ich mir, total romantisch, nehme ich mir jetzt einen Gackisackerl und gehe mit dem Hund spazieren.
Viel Spaß. Und euch sagen wir wie immer ein ganz, ganz großes Dankeschön fürs Zuhören und dabei sein. Naja, ich sage auch wieder über eure Reaktionen, über euer Feedback. Wurscht auf Facebook oder Mail, freuen wir uns schon. Schreibt es uns bitte. Also per Mail geht es an michael.hufnagel@kurier.at oder gabriele.kuhn@kurier.at und wir sind auch auf Facebook, also einfach Direct Message oder keine Ahnung und schreibt irgendwas. Ciao.
Gut, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Bye.